Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wie können menschliche Gebeine respektvoll zurück in ihre Heimatländer gebracht werden? Ein ruandisch-deutsches Forschungsprojekt hat seit 2017 daran gearbeitet, diese Frage zu beantworten und nun ein Buch als Leitfaden daraus gemacht. Marius Kowalak hat mit Kolleginnen und Kollegen über 1100 Schädel aus dem besetzten Gebiet untersucht, das zu Kaiser Wilhelm Zeiten Deutsch-Ostafrika hieß. Schönen guten Abend, Herr Kowalak.
Guten Abend.
Die deutsche Bürokratie ist berühmt-berüchtigt, was das Archivieren angeht. Was waren die größten Bestimmungshürden, selbst wenn die Gebeine in Berlin beschriftet waren und Inventarnummern hatten?
Die größten Hürden waren das Fehlen der Primärdokumentation. Das heißt, es gab keine Inventarbücher mehr, es gab keine Karteikarten mehr, wo noch zusätzliche Informationen vorhanden gewesen wären. Deswegen gab es eben eigentlich nur die Schädelbeschriftung und von denen musste man dann eben ausgehen und weiter forschen.
Wenn es Inventarbücher gibt, was steht denn da so drin?
Da kann man dann zum Beispiel den Kontext rekonstruieren. Also dort wurde dann tatsächlich auch teilweise genauer beschrieben, woher diese menschlichen Überreste kamen. Vielleicht Orte, vielleicht ob ein Grab geöffnet wurde, ob jemand hingerichtet wurde. Vielleicht sogar Namen der Verstorbenen.
Und war es auch eine Schwierigkeit, dass, wenn der Fundort bei den Materialien war, das ja nicht unbedingt der Herkunftsort ist? Und darum ging es ja, wenn es um Restitution geht.
Das kann ein unterschiedlicher Ort sein. Zum Beispiel haben wir das in Tansania, das Karawanenträger in Bagamoyo. Und es war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Karawanenhandel, dass dort Menschen verstorben sind und dann von dem dort tätigen Arzt nach Berlin geschickt wurden, die menschlichen Überreste dann. Und dass natürlich der Wohnort, der Herkunftsort dieser Menschen natürlich ein ganz anderer ist. Und das lässt sich dann teilweise tatsächlich nicht mehr rekonstruieren. Im Falle Ruandas hatten wir das Problem, dass Jan Schikanowski, der Anthropologe der Expedition, der die menschlichen Überreste eingeschickt hat, nur Regionen beschrieben hat. Tatsächlich, weil er selbst eben nicht ganz sicher sein konnte, woher diese ganzen Verstorbenen tatsächlich kamen.
Was für Kernarbeit haben Sie denn in Ruanda, Kenia und Tansania gemacht?
Auf die Fachdisziplin an. Also wir hatten in dem Team jetzt Historiker oder beziehungsweise für mich jetzt auch Ethnologen, dann hatten wir aber auch Anthropologen im Team. Mein Teil war jetzt die historische Provenienzrecherche, also ich bin durch die ganzen historischen Quellen gegangen und habe eben versucht, es so weit wie möglich zu rekonstruieren, woher die Toten kamen. Teilweise, wenn man die Expeditionsberichte liest, die Briefwechsel, private Tagebücher, dann kann man schon manchmal ganz genau rekonstruieren, woher die verstorbenen Menschen kamen. Die Anthropologie hat aufgrund von nichtinvasiven Untersuchungsmethoden, das heißt, dass der Schädel oder das Skelett nicht beschädigt worden, zum einen Grunddaten aufgenommen, zum Beispiel Geschlecht oder das Alter, aber zum Beispiel auch Traumata, die zum Beispiel durch Gewalteinwirkungen entstanden sind, festgestellt oder Krankheiten. Und diese Informationen konnten dann wieder mit den historischen Daten abgeglichen werden. So hat man dann eben Indizien für Indizien zusammengeführt und den möglichen Kontext rekonstruiert. Das ruandische Team hat neben der historischen Forschung in Ruanda selbst ja auch Feldforschung in den Communities betrieben. Das heißt zum einen das Wissen überhaupt, dass die Verstorbenen, dass deren menschliche Überreste der Vorfahren eben in Berlin sind, überhaupt in den Communities getragen, was in den meisten Fällen überhaupt nicht bekannt war. Dann natürlich auch noch die oralen Tradierungen aufgenommen zur Kolonialgeschichte oder auch, ob überhaupt bekannt war, woher vielleicht die Menschen gekommen sein könnten, welche Bestattungsmethoden gab es zur Zeit, als die menschlichen Überreste entnommen wurden. Aber auch eruiert, wie mit den menschlichen Überresten weiter umgegangen werden soll.
Das hört sich jetzt für mich so an, als wenn ein Großteil Ihrer Arbeit darauf fußt, dass die Erinnerungen, von denen Menschen Ihnen erzählt haben, in den drei genannten Ländern Ruanda, Kenia und Tansania entscheidend für Ihre Aufklärungsarbeit waren.
Das stimmt, ja. Also das sieht man einmal daran, dass auch Anfragen aus den Communities selbst, vor allem aus Tansania, vor allem aus der Kilimanjaro-Region, an uns gestellt wurden von hingerichteten Ahnen, von denen es die oralen Tradierungen gibt, dass die Köpfe nach Berlin geschickt wurden. Und dann haben wir eben geschaut, ob sie tatsächlich da sind, auch DNA-Analysen gemacht, Abgleiche mit Nachfahren. Allerdings kam da eben nur ein negatives Ergebnis leider zustande. Dieser Input der Communities, der lokalen Communities, war sehr wichtig für unsere Arbeit.
Sie haben schon den Namen des polnischen Anthropologen Jan Czekanowski erwähnt. In den allermeisten Fällen, in denen Sie und Ihre Kollegen jetzt geforscht haben, kamen ja die menschlichen Überreste aus der, sagen wir mal, Sammlung, um die er sich gekümmert hat. Wenn jetzt aber irgendwo anders in irgendeinem Völkerkundemuseum es Schädel gibt, die nicht nur einen Sammler hatten, sondern mehrere, oder es nicht bekannt ist, woher die kommen. Die haben dann, weil sie nicht aus der deutschen Bürokratie kommen, vielleicht gar keine Inventarnummern mehr. Inwiefern kann das für alle Fälle der Provenienzforschung, der Rückgabe von Human Remains, Ihr Forschungsprojekt so eine Blaupause sein?
Das ist schwierig. Wenn es gar keine Informationen zu den Schädeln gibt, dann kann auch unser Projekt tatsächlich nicht helfen. Im Zuge des Projekts haben wir eben festgestellt, aufgrund von Briefwechseln von Felix von Luschan, also dem Kustos der Sammlung, dass er die Vermutung hatte, dass zum Beispiel menschliche Überreste von dem Genozid, der an den Herero und Nama nach Berlin geschickt wurden, da gibt es eben Postkarten zu, die dies abbilden, wie diese menschlichen Überreste verpackt werden. Und er wurde gefragt, wo diese denn seien, ob sie in seiner Sammlung seien. Und er hat das verneint und er wüsste auch nicht, dass sie überhaupt in irgendeine wissenschaftliche Sammlung eingegangen sind. Seine Vermutung war eben, dass diese Schädel privat verkauft wurden, als Anatomieschädel, also an denen Anatomie gelehrt wurde. Und das würde dann bedeuten, dass sie überhaupt gar nicht beschriftet wurden, dass es keine wirkliche Information gibt, dass sie aus dem heutigen Namibia kommen würden. Dementsprechend ist dann fast eine Aufarbeitung und die Rückgabe ausgeschlossen.
Geht denn Ihre Arbeit jetzt weiter?
Unsere Arbeit, ja. Tatsächlich gab es ein Folgeprojekt in Ruanda, das jetzt nochmal eruieren sollte, wie jetzt der Prozess der Rückgabe organisiert werden soll und wie die Communities dann eingebunden werden sollen. Und das Ganze, was wir jetzt schon gestartet haben, wurde eben nochmal vertieft. Und in Tansania gibt es hoffentlich bald noch ein Folgeprojekt, jetzt nicht von uns, aber von tansanischer Seite, die das Gleiche auch nochmal in Angriff nimmt und in den einzelnen Communities fragt, wie mit den menschlichen Überresten weiter umgegangen werden soll.
Sagt der Provenienzforscher Mariusz Kowalak über seine Arbeit an dem Pilotprojekt zur deutschen Kolonialgeschichte. Ich danke Ihnen.